Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Der Aufstand der Wagner-Söldner in Russland ist unser Themenschwerpunkt in dieser Ausgabe des Auslandsmagazins an diesem denkwürdigen 24. Juni. Wir blicken auf die aktuelle Lage in Russland, auf die Kämpfe dort, aber auch auf die Präsenz der Wagner-Söldner in anderen Weltregionen, in Afrika zum Beispiel. Auch hier dürfte der Aufstand Folgen haben. Außerdem in dieser Sendung die gefährliche Arbeit von Menschenrechtsanwälten im Iran und der Blick auf die Wahlen in Guatemala an diesem Wochenende in dem zentralamerikanischen Staat geht es um demokratische Perspektiven für rund 17 Millionen Menschen. Monatelang gab es Sticheleien, zuletzt auch öffentliche Drohungen. Gestern nun hat sich der Chef der Söldnergruppe Wagner zum offenen Aufstand entschlossen. Jewgeni Prigozhin lässt seine Soldaten gegen die russische Führung marschieren. In der Nacht haben die Einheiten Rostow am Don eingenommen, von wo aus der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine maßgeblich geführt wird. Nun soll nach dem Willen Prigozhins der Marsch auf Moskau und der Sturz von Verteidigungsminister und Generalstabschef folgen. Am Morgen hat sich Präsident Wladimir Putin an die Öffentlichkeit gewandt.
Das ist ein Schlag gegen Russland, gegen unsere Nation. Unsere Maßnahmen, um die Gefahr abzuwenden, werden hart sein. Wer sich bewusst zum Verrat entschieden hat, wer einen militärischen Umsturz vorbereitet hat, sich Erpressung und terroristischer Methoden bedient, wird unausweichlich bestraft werden. Er wird sich vor dem Gesetz und vor der Nation dafür verantworten. Die Armee und andere Staatsorgane haben dafür die notwendigen Befehle bekommen.
Soweit Russlands Präsident Wladimir Putin, der dem Machtkampf zwischen Prigozhin und der Führung der regulären Truppen lange tatenlos zugesehen hatte. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, was können Sie uns über den aktuellen Stand in diesem Machtkampf sagen?
Ja, klar ist, denke ich, dass die Söldnerarmee Wagner Rostow, wie Sie schon gesagt haben, weitgehend kontrolliert. Das sieht man auf Videos, die dort aufgenommen sind, wo sich der Söldnerchef Jewgeni Prigozhin frei bewegt und sich auch zur Lage in der Stadt äußert. Allerdings gab es vor etwa einer Stunde eine Explosion in der Nähe des Militärhauptgebäudes dort, wo sich Prigozhin aufgehalten hat. Leute rennen durch die Gegend, wie man sieht auf Videos. Und die Wagner-Söldner haben jetzt alle aufgefordert, sich zu entfernen von diesem Gebäude. Also ist nicht ganz klar, was da vor sich geht. Aber im Großen und Ganzen muss man schon davon ausgehen, dass die Behauptung, man habe da die Kontrolle von Seiten der Wagner-Gruppe, dass die richtig ist, sie ist auch nicht wirklich dementiert worden von dem Verteidigungsministerium. Was jetzt Woronesch anbelangt, eine Stadt, die dann schon deutlich weiter nördlich Richtung Moskau liegt, wo es auch heißt, die Wagner-Gruppe hätte dort die Kontrolle, da ist wesentlich weniger bekannt bisher über diese Behauptung, die von vor allem von Reuters kam, von der Nachrichtenagentur, was aber klar ist, dass es dort einen großen Brand gibt in einem Treibstofflager. Also möglicherweise gibt es dort im Moment Kämpfe zwischen Wagner Söldner und der Armee.
Sie berichten von Kämpfen mit der regulären Armee. Was wissen wir über das Verhalten der regulären Truppen? Unterstützen Sie den Verteidigungsminister oder laufen auch einige zu Wagner über?
Wir wissen da sehr wenig. Prigozhin behauptet oder hat vor einigen Stunden behauptet, dass etwa 60 bis 70 übergelaufen seien Soldaten. Das wäre natürlich noch nicht besonders viel. Er sagt, aber potenziell sei das die halbe Armee, die auf seiner Seite steht, also die Hälfte der Soldaten. Klar ist, Prigozhin hat sich Popularität verschafft in den vergangenen Monaten. Einmal durch seine militärischen Erfolge, aus russischer Sicht Erfolge, die Einnahme der Städte Soledar und Bachmut im Donezbecken, auch wenn da sehr, sehr viele russische Soldaten bzw. seine Söldner gestorben sind. Und zum Zweiten durch diesen Umgang, den er hat mit seinen Söldnern, dieser ja vorgeblich scheinbar kameradschaftliche Umgang auf Augenhöhe, den demonstriert er immer wieder, aber den demonstriert er zwar, aber er scheint auch anzukommen bei diesen Leuten. Nicht nur dadurch sieht man das, dass sich viele ihm angeschlossen haben, sondern eben auch an den Reaktionen. Das ist dieser Ton, den er trifft, wenn er sich mit Schimpfwörtern äußert, mit groben Umgangsformen und wenn er eben vor allem die Militärführung in Moskau kritisiert und sagt, die lehnen sich zurück in ihren Sesseln, denen geht's gut und wir sterben hier und bekommen nicht genug Munition. Das kam bei vielen Soldaten an und auch bei vielen Söldnern.
Den höchsten Blutzoll im Ukraine-Krieg haben bislang russische Soldaten aus den asiatischen Territorien bezahlt. Aber aus diesen Regionen gab es auch viel Kritik an der Führung in Moskau. Könnten diese Regionen sich nun Prigozhin anschließen?
Ich denke, die Gefahr oder diese Möglichkeit wird zumindest in Moskau nicht ausgeschlossen. Das heißt, die Angst besteht schon, dass diese Regionen sozusagen aufwachen und sehen, dieser Krieg wird auf unserem Rücken ausgetragen. Da gibt es ja viele Orte, wo eben ja jeder Zehnte mittlerweile Mann im wehrfähigen Alter eingezogen ist. Und da gab es auch immer wieder Bewegungen, die nicht natürlich nicht offiziell waren, sondern Untergrundbewegungen, zum Beispiel in Baschkirien. Das ist noch nicht ganz in Asien, aber es ist schon an der Grenze zu Asien, sind jedenfalls ärmere Regionen, wo es auch dann dadurch leichter ist, Soldaten einzuziehen, Männer einzuziehen und wo die sich auch nicht so gut irgendwie verstecken können, weil eben jeder jeden kennt und die Familienbande sehr stark sind. Also dort gibt es diesen Protest schon gegen den Krieg und die Tatsache, dass sich dort und in solchen Regionen mittlerweile auch Gouverneure zu Wort melden und sagen, wir stehen auf jeden Fall auf der Seite von Putin, dass sie das also sagen müssen, zeigt schon, dass man in Moskau die Befürchtung hat, diese Regionen könnten sich Prigozhin anschließen.
Prigozhin ist der Kopf der 2014 gegründeten Wagner-Söldner-Truppe. Halten Sie es für denkbar von der Struktur dieser ja über 20.000 Mann starken Truppe, dass man Prigozhin gegen einen anderen, dann womöglich wieder kremlnahen Führer austauschen könnte? Oder wäre mit Prigozhins Schicksal auch das Schicksal von Wagner besiegelt?
Ja, ich denke, dass man das nicht einfach machen kann. Also diese Leute, die Prigozhin da um sich gesammelt hat, sind ja zwei Gruppen, kann man sagen. Die einen sind die sehr hochprofessionellen Kämpfer, die auch in Afrika und Syrien zum Beispiel für ihn gekämpft haben. Und die zweite Gruppe, diese Strafgefangenen, die er aus den Gefängnissen geholt hat, die sind schon sehr auf ihn eingeschworen. Und man hat das Ganze ja einfach auf ihn abgeladen. Hat die schmutzige Arbeit gemacht für den Kreml und da wollte man auch nicht so viel damit zu tun haben im Kreml. Deswegen hat man die reguläre Armee ja da nicht eingesetzt und konnte sie nicht einsetzen. Insofern sind diese Leute wirklich Prigozhins Leute und nicht irgendwie Leute des Verteidigungsministeriums. Es hat Absetzungsbewegungen gegeben, aber nur sehr kleine, dass mal jemand ins Ausland geflüchtet ist und dann erzählt hat, wie es bei Wagner intern zugeht und was Wagner auch anrichtet in den Gebieten, wo diese Söldnergruppe ist, also wo sie Terror verbreitet letztendlich. Aber es waren nicht viele. Das heißt, die Reihen sind ziemlich geschlossen. Ich denke, man kann nicht einfach Prigozhin durch jemand anders austauschen.
Einschätzungen waren das von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Besten Dank für diese Analyse. Und wir bleiben bei der Bedeutung der Wagner-Truppen für das Ausland im Ausland, von denen unser Korrespondent gerade gesprochen hat. Zur Strategie des Kremls gehörte es ja in den vergangenen Jahren, Einfluss in strategisch wichtigen Regionen auch mit Hilfe eben der Söldnergruppe zu sichern oder den Einflussbereich zu erweitern. Bettina Rühl arbeitet als freie Journalistin in Afrika und ist gerade auch in Länder gereist, wo die Wagner-Gruppe aktiv ist. Mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Schönen guten Tag, Frau Rühl.
Guten Tag.
Frau Rühl, nun haben die Wagner-Söldner nicht nur in der Ukraine an vorderster Front gekämpft, sondern sie sind seit Jahren weltweit für den Kreml im Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, aber auch in Westafrika. Welche Funktion haben diese Söldnergruppen dort für die jeweiligen Regierungen bzw. Regime?
In jedem Land ist es etwas unterschiedlich. Also die Zentralafrikanische Republik ist eigentlich das einzige Land, wo die Wagner-Söldner einem gefährdeten Regime dabei helfen, an der Macht zu bleiben. Also da sind Wagner-Söldner seit 2018 und haben Präsident Touadera 2021 auch wirklich geholfen, gegen Rebellenangriffe an der Macht zu bleiben. In Mali ist es anders. Also da ist nicht eigentlich die Regierung bedroht, sondern versucht mit Hilfe jetzt von Wagner gegen islamistische Gruppen im Land zu kämpfen. Und da kann man eigentlich nur einen Begriff verwenden, den der Kollege Kellermann eben schon gesagt hat. Also da verbreiten sie im Grunde in diesem angeblichen Antiterrorkampf Terror gegen die Zivilbevölkerung. In anderen Ländern, also im Sudan, haben sie auf Seite dieser Rapid Support Forces gekämpft. In Mosambik haben sie mal versucht, islamistische Rebellen im Schach zu halten. Da waren sie aber nicht erfolgreich und dann nach wenigen Monaten wieder abgezogen. Und in Libyen zum Beispiel haben sie auf der Seite von Haftar, also einem Gegner der UN-anerkannten Regierung, gekämpft, waren da letztlich, muss man sagen, auch nicht erfolgreich. Sie haben versucht, für Haftar die Hauptstadt Tripolis zu erreichen, zu erobern. Das haben sie nicht geschafft. Also die Situation ist in jedem Land etwas unterschiedlich. Einheitlich ist, dass sie eben mit größter Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vorgehen. Und das kann man ganz besonders jetzt auch in Mali beobachten.
Ja, bleiben wir nochmal beim Stichwort Mali. Sie waren unlängst dort in Westafrika, wo die Militärjunta die frühere Kolonialmacht Frankreich aus dem Land geworfen hat. So muss man es ja sagen. Nun geht es derzeit gegen die verbliebenen westlichen Truppen. Und in dieses Vakuum sind dann eben die Wagner-Einheiten gegangen. Was ist, Sie haben gerade schon von Terror gesprochen, was ist über Ihre Einsätze dort in einer Region, wo der Westen gegen den islamistischen Terrorismus kämpft, bekannt?
Ja, also der Westen hat da eine etwas andere Rolle. Also er kämpft nicht aktiv gegen den Terror. Das ist tatsächlich ein Vakuum sozusagen, was oder Frankreich hat gegen Terrorgruppen gekämpft, ist aber in diesem Zerwürfnis abgezogen. Es gibt eine Region, wo die Armee sehr massiv mit Wagner-Söldnern vorgeht. Und das kann man, glaube ich, gar nicht anders nennen, als dass da ganze Dörfer ausgelöscht werden. Das führt zum Teil dazu, dass da punktuell die Armee Erfolge erzielt, also dass islamistische Gruppen auch zurückgedrängt werden. Das sind aber alles keine Erfolge, die diese Regionen auch nur dauerhaft stabilisieren. Das heißt, die malische Armee, der malische Staat geht nicht in diese eroberten Gebiete zurück, kommt nicht mit Dienstleistungen zurück und so weiter, sondern letztlich kommen dann die islamistischen Gruppen auch bald wieder zurück in diese Regionen. Also der Preis ist sehr hoch auf dem Rücken der Bevölkerung, führt aber letztlich meiner Beobachtung nach nicht dazu, dass Mali, dass die Regierung sich dauerhaft stabilisieren würde.
Jetzt haben Sie schon von der Bevölkerung gesprochen. Wie reagiert die auf die Präsenz der Wagner-Truppen im Land?
Das Land ist groß und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, also auch jeweils abhängig tatsächlich von der Geografie, wie nah oder wie weit entfernt sind die Menschen von dem, was sich da abspielt. Informationen darüber sind schwer zu bekommen. Die Regierung offiziell bestreitet überhaupt, dass Wagner im Land ist und spricht nur von offiziellen russischen Soldaten. Insgesamt scheint die malische Regierung und scheint auch Russland, scheint die Wagner-Söldner, also die eben nicht so genannt werden, aber doch großen Rückhalt in der Bevölkerung zu haben. Einerseits, aber andererseits ist eben halt auch nicht so sehr viel bekannt. Und im Norden, also da der auch sehr umstritten und umkämpft ist, da ist die Bevölkerung auch eher gegen die Regierung. Also das kann man nicht so einheitlich für dieses Land sagen. Und was man auch wirklich sagen muss, das ist eine typische Rolle eigentlich auch von Wagner, dass sie die Regierung bei Desinformationskampagnen unterstützen. Das ist auch in Mali so. Berichte über Menschenrechtsverletzungen werden in aller Regel abgetan als Lügen des Westens, als Desinformationskampagnen auch der Vereinten Nationen. Und es wird eben andersrum, dann werden konterfalsche Informationen sozusagen auch über die Vereinten Nationen verbreitet, dass sie die Terrorgruppen unterstützen und so weiter, sodass die Bevölkerung also ziemlich klar scheint es im Moment in manchen Regionen noch hinter diesen Operationen steht und auch eher sagt, naja, die ganzen Getöteten, das wird schon die Richtigen getroffen haben, also eher dem Narrativ der Regierung da folgen.
Nun ist ein Zusammenbruch des Wagner-Imperiums, wenn man es denn so nennen will, ja nicht unwahrscheinlich, zumindest denkbar im Laufe dieser Auseinandersetzung, im Laufe dieses Machtkampfes. Müsste dann auch die malische Militärjunta um die eigene Macht fürchten?
Das glaube ich nicht. Also das, was für Mali, glaube ich, am hilfreichsten war, tatsächlich war militärisches Gerät aus Russland, also viele Hubschrauber, viele Kampfflugzeuge. Das hat die Armee tatsächlich in die Lage gesetzt, massiver vorzugehen. Aus meiner Wahrnehmung ist diese große Brutalität der Wagner-Gruppen eher destabilisierend, weil das natürlich die Bevölkerung in diesen Regionen auch eher in die Arme der islamistischen Gruppen treibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn, also die malische Armee ihrerseits nämlich geht bei weitem nicht derart brutal vor. Und so, dass ich mir vorstellen könnte, wenn wieder etwas militärischer gekämpft wird und nicht einfach bloß durch die Ausübung von Terror, dass das eher stabilisierend als destabilisierend wirken würde.
Einschätzungen waren das von Bettina Rühl. Sie arbeitet als freie Journalistin in Afrika und war zuletzt unter anderem auf Recherchereise in Mali. Besten Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Der Tod von Mahsa Amini im Iran hatte im vergangenen September eine landesweite Protestwelle ausgelöst. Die iranische Kurdin starb damals im Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsregeln festgenommen worden war. Die monatelangen Proteste auf der Straße haben die Mullahs dann brutal niedergeschlagen. Jetzt geht es dem Regime darum, auch die Erinnerungen an diese Bewegung auszulöschen. Zwei Journalistinnen, die über den Fall berichtet haben, müssen sich derzeit vor Gericht verantworten. Ein faires Verfahren können sie wohl nicht erwarten, glaubt der Jurist und Anwalt Saleh Nihbat. Der Menschenrechtsanwalt vertritt die Familie von Mahsa Amini und wird selbst vom Regime massiv unter Druck gesetzt. Karin Senz über einen Anwalt, der bei seiner Arbeit immer mit einem Bein auch im Gefängnis steht.
Die Justiz ist eine entscheidende Säule des Regimes in Teheran, um seine Macht zu erhalten, sagt der Iran-Experte bei Amnesty International Dieter Karg. Allen voran sind die Richter nicht unabhängig.
Sie sollen also sozusagen eine Art rechtliches Mäntelchen um die Willkür legen.
In diesem Umfeld arbeitet der Teheraner Anwalt Saleh Nihbat seit Jahrzehnten. Seine Erfahrung hilft ihm.
Nur so kann ich in meinem Beruf überleben und meine Klienten vor der Hinrichtung retten oder für sie zumindest mildere Strafen bekommen.
Auf dem großen Schreibtisch in dunklem Holz vor einer vollen Bücherwand stapeln sich Akten. Der 72-Jährige erinnert sich an einen Fall eines hochrangigen Mitarbeiters einer Forschungseinrichtung, der in Ungnade fällt. Ein Gericht verurteilt seinen Klienten zum Tode.
80 Tage lang habe ich seiner Familie das Urteil nicht gesagt. Aber ich habe herausgefunden, dass der Richter am obersten Gericht hilfreich sein könnte. Ich habe um einen Termin mit dem Richter gebeten. Ich habe ihm gesagt, dass es schwerwiegende Folgen haben könnte, wenn sie das Urteil vollstrecken.
Denn der Verurteilte hat bedeutende Verbindungen in die USA, die Nihbat in diesem Fall als nützlich ansieht. Er liegt offenbar richtig. Das Gericht verwandelt das Todesurteil schließlich in eine Haftstrafe. Auch Karg kennt solche Entscheidungen.
Ich muss sagen, manchmal bin ich sogar überrascht, dass nicht grundsätzlich alle Urteile bestätigt werden, zum Beispiel im Berufungsverfahren. Also es gibt ja Berufungsmöglichkeiten und manchmal werden auch die Urteile von den unteren Gerichten aufgehoben oder es wird auch mal jemand gegen Kaution freigelassen. Also es scheint zumindest mal noch einen gewissen Ermessensspielraum zu geben.
Den kennt Nihbat sehr genau. Er weiß oft, an welchem Hebel er ansetzen kann. Er lernt es schmerzvoll, erzählt der Anwalt mit hellbraunem Haar und Schnurrbart in Anzug und Krawatte. Er werde hier als Bürger zweiter Klasse angesehen.
Ich bin Kurde und komme aus einem Gebiet im Iran, wo sunnitische Muslime leben, also eine Minderheit. Und in der Zeit vor und nach der Revolution 1978 war ich mehr als 7 Jahre im Gefängnis.
Der Anwalt stammt aus derselben Stadt wie Mahsa Amini. Ihre Familie bittet ihn schließlich, ihren Fall zu übernehmen, um herauszufinden, was genau mit der 22-Jährigen damals im September letzten Jahres in Polizeigewahrsam geschah.
Mein Assistent und ich sagten dem Gericht, wenn sie mit uns kooperieren und die Ermittlungen zulassen, dann werden wir nicht groß an die Öffentlichkeit gehen.
Diesmal geht seine Strategie nicht auf. Im Gegenteil, erzählt er weiter.
Wir durften nur die Akten zum Fall lesen, bekamen aber keine Kopien. Von den 6 Frauen, die mit Mahsa verhaftet wurden, wurden nur 3 vernommen und ohne dass wir dabei waren. Auch die Polizisten in dem Wagen, der Mahsa ins Krankenhaus brachte, wurden ohne uns vernommen.
Das Ermittlungsergebnis steht schon von vornherein fest, sagt er. Demnach sei die junge Frau eines natürlichen Todes gestorben. Nick Bacht ist dagegen überzeugt, sie hat einen tödlichen Schlag auf den Kopf bekommen. Er sagt das auch öffentlich und gerät damit selbst ins Visier der Ermittler. Gegen ihn läuft eine Klage wegen Propaganda gegen das Regime. Solche juristischen Schritte sollen auch abschrecken und Kritiker zum Schweigen bringen, meint Dieter Karg von Amnesty International. Um die Jahreswende funktioniert das. Das Regime richtet 4 Demonstranten hin, danach nehmen die Proteste deutlich ab. Seit Ende Mai läuft der Prozess gegen 2 Journalistinnen, die sehr früh über den Fall von Mahsa Amini berichtet haben.
Mit einer Verurteilung rechnen wir auf jeden Fall, denn hier ist auch wieder der Vorwurf Zusammenarbeit oder Verschwörung mit feindlichen Mächten. Und das ist ein politisches Delikt. Und was einen bedenklich stimmt, dass die beiden vor einem Richter stehen, der als Scharfrichter bekannt ist und der spricht selten jemanden frei. Also wir befürchten schon, dass ihnen eine längere Haftstrafe droht.
Oder sogar die Todesstrafe. Die beiden haben nur sehr eingeschränkten Kontakt zu ihren Anwälten, erzählen Familienangehörige. Der Teheraner Menschenrechtsanwalt kennt das.
Treffen von Anwälten mit Gefängnisinsassen sind rechtlich zulässig. Aber das zuständige Gericht muss bei politischen Fällen jeden Besuch extra genehmigen. In der Praxis bedeutet das, ich kann nicht direkt mit meinem Klienten im Gefängnis telefonieren. Er darf mich nur vom Gefängnis aus anrufen, wenn das Gericht es ihm erlaubt. Aber das ist bei politischen Gefangenen in der Regel nur sehr eingeschränkt möglich.
Die Journalistinnen sitzen nach Angaben ihrer Familien teils in Isolationshaft im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Es herrschen keine guten Haftbedingungen, weiß Nick Bacht.
Wir als Anwälte können leider nicht viel machen, um die Lebensumstände der Insassen zu verbessern, weil die Zahl der Gefangenen fast 10-mal so hoch ist wie die Kapazität der Gefängnisse.
Der 72-Jährige kennt seine Grenzen und die rote Linie des Regimes. Das hat ihn sein Beruf als Rechtsanwalt in einem Land ohne Gerechtigkeit gelehrt.
Saleh Nick Bacht ist Menschenrechtsanwalt im Iran und vertritt die Familie von Mahsa Amini. Karin Sens über seine schwierige Arbeit. Das Land des ewigen Frühlings, so lautet der Wahlspruch Guatemalas. Aber von Aufbruch kann in dem kleinen mittelamerikanischen Staat vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen keine Rede sein. 60% der Bevölkerung Guatemalas leben in Armut. Das Land leidet, wie viele lateinamerikanische Staaten, massiv unter den Folgen der Bandengewalt. Guatemala ist heute eines der ärmsten und gefährlichsten Staaten der Welt. Wenn die knapp 9,4 Millionen Wahlberechtigten an diesem Sonntag nun an die Urnen gerufen werden, wird sich zeigen, wie die Bevölkerung zu dem zunehmend autoritären Kurs der politischen Führung steht. Millionen Guatemalteken sehen in ihrer Heimat heute keine Perspektive mehr und flüchten in Richtung USA. Anne Demmer über ein Land, in dem es die Demokratie immer schwerer hat.
Adeleida López verfolgt den Wahlkampf im Radio. Es baumelt an einer Schlaufe draußen vor ihrem Haus vom Wellblechdach. Sie lebt in einem ärmlichen Dorf im Departamento Huehuetenango im Nordwesten Guatemalas. Wir hören ihre Wahlversprechen, zum Beispiel, dass die Grundnahrungsmittel billiger werden sollen. Sie sprechen von einer rosigen Zukunft, aber all das sind Lügen. Unter dem aktuellen Präsidenten Alejandro Yamatei ist der Maispreis unglaublich gestiegen. Alles ist teurer, bis hin zu den Eiern. Die 30-jährige indigene Mutter von 4 Kindern hat kaum Hoffnung, dass sich an ihren Verhältnissen mit einer neuen Regierung etwas verändern wird. Sie lebt in einem einfachen Haus aus Lehmziegeln und Erde. Fließendes Wasser gibt es nicht. Ihre jüngste Tochter, 2 Jahre alt, ist stark unterernährt. Die neue Regierung muss dafür sorgen, dass unsere Kinder was zu essen bekommen, sie nicht verhungern. Es geht hier um das Wohlergehen unserer Kinder, um ihre Zukunft. Und wir brauchen auch Unterstützung, um unsere Häuser auf die Hurrikansaison vorzubereiten. Rund 60% der Bevölkerung in Guatemala leben in Armut. 50% der Kinder leiden an Unterernährung. Armut, Gewalt und die Folgen des Klimawandels prägen den Alltag. Millionen sehen in ihrer Heimat keine Perspektive mehr. Viele flüchten in Richtung USA. Menschenrechtsorganisationen warnen vor einem Verfall der Demokratie in Guatemala. Unabhängige Richter, Staatsanwälte und Vertreter von indigenen Verbänden werden kriminalisiert, die Presse verfolgt. Der Leiter der internationalen Entwicklungshilfeorganisation Oxfam in Guatemala, Ricardo Sáenz de Tejada, betrachtet diese Entwicklung mit großer Sorge. Von demokratischen Wahlen könne keine Rede sein.
El contexto general en el que se realizan estas elecciones es el de una ofensiva autoritaria.
Diese Wahlen finden im Kontext einer autoritären Offensive statt. In Guatemala hat eine Allianz illegaler politischer und wirtschaftlicher Netzwerke de facto die Macht. Es sind Korruptionsnetze, Netze des organisierten Verbrechens, an denen Geschäftsleute, Politiker, Beamte, Pensionierte und aktive Militärs beteiligt sind. Sie haben die Kontrolle übernommen. Als Pakt der Korrupten werden diese Kreise bezeichnet. Beobachter sind überzeugt, dass diese Allianz am Ende die zukünftige Präsidentin oder den Präsidenten Guatemalas ins Amt heben wird. 3 Präsidentschaftskandidaten wurden bereits im Vorfeld nicht zugelassen. Das guatemaltekische Verfassungsgericht hat sie aus fadenscheinigen Gründen von der Wahl ausgeschlossen. Darunter war auch die indigene Thelma Cabrera mit ihrem Vize. Die Linkspolitikerin war für die Bewegung für die Befreiung der Völker angetreten. Geblieben sind 21 Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Wahl stehen. Der aktuelle Präsident Yamatei kann nach einer Legislaturperiode nicht mehr antreten. 3 Kandidierende gelten nun als Favoriten. Die Kandidatur von Zuri Rios gilt als besonders umstritten. Als Tochter des verstorbenen Generals und Diktators Efraín Ríos Montt hätte sie laut Verfassung eigentlich gar nicht antreten dürfen. Die Gerichte haben jedoch in diesem Fall die Teilnahme trotzdem genehmigt. Als Favorit gilt auch der ehemalige UN-Diplomat Edmund Mulet von der Mitte-Rechts-Partei Cabal. Ihm wird vorgeworfen, mit der Regierung von Yamatei zu paktieren. Die 67-jährige Sandra Torres, die ehemalige Präsidentengattin, soll in verschiedene Korruptionsfälle verwickelt sein. Eine Stichwahl gilt als wahrscheinlich, da im ersten Wahlgang voraussichtlich keiner der Kandidaten über die nötigen 50% kommt. Im Radio hört Adelaida López an diesem Tag die Präsidentschaftskandidatin Sandra Torres. Mit ihrer Wahl werde der Wechsel eingeleitet, verspricht die Kandidatin. Doch darauf will sich Adelaida nicht verlassen. Vor wenigen Wochen ist ihr Mann in Richtung USA aufgebrochen, so wie tausende Guatemalteken im Monat. Mein Mann ist vor 22 Tagen losgegangen. Hier in Guatemala kann er kein Geld verdienen. Deswegen will er in die USA, damit er für unsere Kinder sorgen kann. Gott weiß, ob er dort jemals ankommen wird.
Korruption, Armut, Gewalt und die Folgen des Klimawandels prägen den Alltag der Menschen in Guatemala. Am Sonntag wählen sie eine neue politische Führung für das Land. Anne Demmer war das mit den Hintergründen. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.